Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von unserem Podcast Hochspannung Powered by Volt. Heute geht es ganz besonders um die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, die am 14. März stattfinden wird. Und da haben wir zwei ganz besondere Gäste hier bei uns im virtuellen Studio, und zwar die zwei Spitzenkandidaten Alexandra Basun und Ron David Röder. Hallo Alex.
Hallo.
Und hallo, hallo Ron.
Hallo.
Genau, die beiden, die sind auf dem ersten und zweiten Platz in der Landesliste. Der Ron, der tritt auch als Direktkandidat in Ingelheim an. Und die Alex ist Ersatzkandidatin im Wahlkreis Rhein-Hunsrück. Und wir freuen uns natürlich, die beiden hier zu Gast zu haben. Die werden uns ein bisschen durch das Wahlprogramm leiten. Wieso sollte man jetzt Volt in Rheinland-Pfalz wählen?
Weil wir die Einzigen sind, die überall nach den besten Lösungen suchen, egal aus welchem Lager, die kommen. Wir sind ein bisschen weniger ideologisch und gucken einfach, was ist das Beste. Das macht bis jetzt so keine Partei. Und dass wir da einen Mehrwert erzeugen können, das haben wir jetzt schon mehrmals bewiesen. In München haben wir zum Beispiel eine Beteiligung bei der Regierung. Wir haben jetzt in NRW sehr gute Ergebnisse bei der Kommunalwahl erzielt. In Köln und Bonn um die 5% und das aus dem Stand. Wir bieten eine bisschen neue, modernere Art an, Politik zu betreiben und sich zu beteiligen. Und ja, jeder kann mitmachen und die Welt ein bisschen nachhaltiger, sozialer und liberaler machen.
Was möchtet ihr denn lokal vor Ort für den Klimaschutz machen?
Ja, also ich denke, die Aussage, die auf unseren Plakaten zu lesen ist, ist schon mal sehr eindeutig. Da steht groß und fett 1,5 Grad. Und das ist das Ziel, dem wir uns verschrieben haben. Das heißt für uns Klimaneutralität bis 2035 erreichen und sehr viel Bewegung in sehr viele Felder bringen. Sei das jetzt die Agrarwende, die wir vorantreiben wollen, oder halt die Mobilitätswende, über die wir ja schon so ein bisschen gesprochen haben. Aber ja, was hier so vor Ort, wo noch viel Potenzial steckt, was vielleicht ein bisschen konkreter ist, ist die Nutzung, effiziente Nutzung der Dach- oder auch Gebäudeflächen. Also wir haben sehr, sehr viele Dächer, die eigentlich mit Solarzellen oder vielleicht auch mit Begrünung versehen werden könnten oder vielleicht auch mit beidem. Da sehen wir sehr viel Potenzial, was für das Stadtklima und auch für die Energieversorgung zu machen. Und das mit den Solarzellen, da denken wir halt auch nicht nur an Gebäude, sondern das denken wir auch mit der Agrarwirtschaft zusammen. Wir würden gerne dafür sorgen, dass die landwirtschaftlichen Flächen, wo es möglich ist, halt zusätzlich noch mit Solarzellen ausgestattet werden. Und es hätte sogar auch noch Vorteile mit im Gepäck, wie zum Beispiel Schutz vor Schlechtwetter und vor zu krasser Sonneneinstrahlung. Weil ich wohne jetzt hier in dem wunderschönen Ingelheim. Hier gibt es auch viel Obst und Wein. Und die Jahre werden aber wärmer und sie werden noch wärmer und trockener. Und da ist der ein oder andere Baum auch ganz froh, wenn er unter dem Schatten einer Solarzelle steht. Und dann können wir die Bäume schützen und noch Strom gewinnen. Das hört sich für mich nach vernünftiger Politik an.
Ihr wollt auch die Beteiligung in der Politik erhöhen. Wie genau stellt ihr euch das denn vor?
Ja, auf der einen Seite haben wir zum Beispiel eine Forderung in unserem Programm stehen, dass wir das Wahlalter reduzieren wollen auf 16 und erhoffen uns davon nicht nur, dass jüngere Menschen wählen, sondern dass man auch früher beginnt, sich mit Politik auseinanderzusetzen und dass einfach dieses Demokratie-Leben in die Schule rückt und dadurch bei jedem ankommt. Und da haben wir aber nicht nur so Wahlalter, das wir senken wollen, sondern zum Beispiel auch einen Petitionsprozess für Schüler, den wir gerne einführen würden, wo die auf einer Online-Plattform Ideen austauschen sollen, verbessern sollen und dann abstimmen können. Und die Idee ist halt, dass die Gewinner von diesem, sagen wir mal, landesweiten Wettbewerb, ist das ja dann, dass die in das Parlament kommen und sich dann das Parlament mit dieser Idee befassen muss und dass das halt beraten werden muss. Ob das dann genauso umgesetzt wird, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber wir würden gerne den jungen Menschen die Möglichkeit geben, Themen zu setzen und sie aber auch in der Schule schon in die demokratischen Prozesse quasi einführen und das ein bisschen zu einem alltäglicheren Thema machen, als es vielleicht im Moment ist, ja. Und das setzt auch zum Beispiel die Idee mit den Bürgerbudgets an, dass man halt in den Kommunen sagt, okay, es gibt auch so Projekte für diese Stadt, wo man sich mit einer Idee drauf bewerben kann. Das kann, ich sag mal, eine profane Bank sein und ein Mülleimer, die vielleicht irgendwo hin sollen, wo sie fehlen und wo es vielleicht von der Verwaltung noch niemand gemerkt hat. Können aber auch andere Dinge sein, wie vielleicht, dass man den Veranstaltungskalender von der Stadt zum Beispiel so macht, dass man ihn halt mit dem Handy abrufen kann, dass man eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Veranstaltung da ist oder so. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich total verrückt finde, dass wir haben dann so tolle digitale Möglichkeiten theoretisch und praktisch sind sie halt nutzlos, weil sie so schlecht sind, dass man theoretisch jeden Tag reingucken, ob denn ein neues Event drin ist, das einen interessiert. Das hilft ja nicht weiter. Das ist zwar online, aber das ist nicht digitalisiert. Ja, und dann können die Bürger können dann abstimmen, welches von den Projekten, die vorgeschlagen worden sind, dann umgesetzt werden sollen. Und so erhoffen wir uns halt auch ein bisschen mehr Diskurs im Alltag über irgendwelche lokale, kommunale Themen. Und da würde ich vielleicht als letztes noch sagen, dass wir auch vorhaben, in der Schule das Fach Demokratie leben einzuführen. Und da sage ich jetzt einfach mal, demokratische Bildung ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und da könnte man auch vielleicht über andere Formen der Mitbeteiligung sprechen, wie zum Beispiel Ehrenamt oder so, was ja auch quasi total wichtig ist. Und wir brauchen, also jeder weiß, dass wir gerne eine Feuerwehr haben, und solche Geschichten. Und trotzdem ist es halt in der Schule zum Beispiel gar kein Thema. Und das würden wir gerne ändern.
Ja, du hast es auch schon gerade gesagt, die Beteiligung von jungen Menschen ist für euch sehr wichtig. Und da spielt Bildung eine sehr große Rolle. Aber Bildung und Bildungspolitik ist ja auch eher Ländersache. Und da wollte ich fragen, welche Pläne habt ihr denn in dem Bereich Bildung jetzt in Rheinland-Pfalz spezifisch?
Ja, wir würden gerne das dreigliedrige Schulsystem hinter uns lassen. Und das auch, das ist so eine Überschrift letztendlich, aber da steckt ganz viel drin, weil im Moment ist es ja so, unsere Schule funktioniert nach dem preußischen Vorbild. Da gab es früher mal so Noten wie Gehorsam und Betragen. Die haben wir jetzt mittlerweile umbenannt, weil wir gemerkt haben, dass die Worte nicht mehr so gebräuchlich sind und nennen das jetzt Mitarbeit und Verhalten. Ändert aber nichts daran, dass es ein System ist, was unserer Meinung nach eher darauf ausgerichtet ist, einfach Sachbearbeiter oder Fließbandarbeiter und früher halt Bauern und Mägde hervorzubringen. Und wir sind der Meinung, dass das halt vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, weil die Kids, die heute in die Schule gehen, die werden auf einem Arbeitsmarkt kommen, auf dem sehr viele Roboter Dinge tun, die früher mal ein Fließbandarbeiter gemacht hat und sehr viele Software Dinge erledigen wird, die heute Sachbearbeiter erledigen. Das heißt, wir brauchen mehr Kreativität, Problemlöser, ich sag mal Freigeister, Kritische und keine Arbeiter, die angenehm zu führen sind. Ja. Und wir haben aber dann das Problem, dass wir im Moment gerade Menschen in dem Schulsystem ausbilden, das überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, was auf die Menschen zukommt. Und da sind wir der Meinung, ist schon ziemlich spät, so zu machen, und da sollte man halt möglichst schnell angehen. Und da gehören aber auch Schritte zu, wie mehr Projektunterricht oder jahrgangsübergreifende Unterrichtseinheiten und zum Beispiel auch für uns das Fach fürs Leben, weil wir sagen, wir haben ganz viele Fächer, die einen auf verschiedene spezielle Dinge vorbereiten, aber zum Beispiel, wie funktioniert das mit dem Notar oder wie funktioniert das mit der Steuererklärung? Wie funktioniert das mit einem Kaufvertrag und solche Geschichten? Die kommen eigentlich im Moment nicht in der Schulbildung in dem Maße vor, wie wir es vielleicht eigentlich bräuchten. Und da denken wir auch, da sehen wir Handlungsbedarf. Und da haben wir uns auch umgeguckt, wo läuft es denn im Moment schon besser, und haben gesehen, in Estland funktioniert die Schule ein bisschen anders als hier und auch ein bisschen digitaler als hier. Und die hat auch vielleicht mit Corona ein bisschen weniger Probleme gehabt als wir. Bis jetzt konnte man uns ja noch nicht wählen, deswegen konnten wir quasi noch nicht dafür sorgen, dass man besser auf die Corona-Krise vorbereitet ist. Aber jetzt bei der Landtagswahl hat man halt die Chance, sich für die Zukunft zu wappnen und kann Volt wählen.
Du hast es gerade angesprochen, sich Vorbilder nehmen, sich umzuschauen in Europa. Was machen denn die Nachbarn? Wieso sollte man gerade diesen europäischen Ansatz auch in Rheinland-Pfalz beachten und was bringt der uns eigentlich?
Ich glaube, es kann letztlich niemand widersprechen, dass wir Best Practices brauchen, beziehungsweise dass es etwas bringt, die besten Lösungen zu suchen. Zum einen, wir stehen grenzübergreifenden Herausforderungen gegenüber und diese brauchen eben auch grenzübergreifende Lösungen. Aber es ist ja auch bei reinen lokalen Problemen, dass das Problem schon mal irgendwo anders aufgetaucht sein könnte. Vielleicht wurde es ja auch schon gelöst. Und wir suchen eben nach den besten Lösungen, schauen über den Tellerrand und bringen die Lösungen dann dorthin, wo das Problem eben noch nicht gelöst ist. Und das ist eine Arbeitsweise, die wir auf allen Ebenen brauchen und nicht nur auf der Europaebene. Und da lernen wir nicht nur von den besten Lösungen in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Wir haben zum Beispiel in unserem rheinland-pfälzischen Wahlprogramm haben wir auch eine Forderung, die Postfächer für obdachlose Menschen beinhaltet. Und das ist letztlich eine Best Practice, eine gute Lösung aus Australien.
Ja, du hast jetzt über grenzenübergreifende Herausforderungen und grenzenübergreifende Lösungen gesprochen. Welche Grenzen hast du denn persönlich erlebt?
Wenn wir von Grenzen sprechen, meinen wir natürlich nicht nur geografische Grenzen, sondern auch soziale bzw. infrastrukturelle. Geografisch habe ich durchs Reisen einfach den Unterschied zwischen innereuropäischen Grenzen und, sagen wir mal, richtigen Grenzen kennengelernt. Und zu diesen richtigen Grenzen möchte ich persönlich nicht zurück. Ich habe auch soziale Grenzen erlebt, zum Beispiel ein aktueller Fall. Wir haben mit extrem vielen obdachlosen Menschen gesprochen und mit ihre Geschichten gehört, ihre ganz persönlichen Geschichten, die sie erzählen. Ja, auch mit einer Meinung, die sich aber nicht in politische Prozesse einbringen können, weil sie keine Postanschrift haben. Nicht nur für eine Wahlbescheinigung braucht man eine Adresse, sondern auch, um sich für eine Ausbildung oder einen Job bewerben zu können. Aber auch im Alter. Menschen, die einen Beruf ausüben und unverschuldet ihre Arbeit verlieren, müssen auch mit 50 Jahren noch die Chance haben, wieder einen Job zu finden. Und ja, strukturell kann ich nur sagen, ich bin in der Nähe von Duisburg geboren und dort war es selbstverständlich, dass alle 10 Minuten ein Bus fährt. Für mich war es da ein absoluter Kulturschock, als ich als Kind in den Hunsrück gezogen bin, in einen Ort, in dem 2-mal am Tag ein Schulbus fährt. Und jetzt in Corona-Zeiten ist das Internet wegen Homeoffice und Homeschooling so überlastet, dass die Betreiber entschieden haben, dass man das Datenvolumen nicht mehr aufstocken kann. Was natürlich absurd ist, in, wie gesagt, einer Zeit, in der Homeoffice und Homeschooling betrieben werden muss.
Und Ron, was sagst du denn zu dem Grenzenthema und Grenzen überwinden?
Ja Gott, also das Erste, was einem vielleicht einfällt, sind irgendwie Landesgrenzen. Und da bin ich alt genug, um das noch erlebt zu haben, dass man irgendwie mit dem Maschinengewehr auf der Urlaubsreise mehrmals begrüßt wurde. Und da kann ich nur sagen, ich fand das als Kind immer sehr beängstigend, wenn man ja aus Deutschland kommt, wo es nicht unbedingt gewöhnlich ist, dass man mit Maschinengewehr die Polizei irgendwo sieht. Und dann da an der Grenze von so, ich sag mal, aus meiner kindlichen Sicht Soldaten begrüßt wird. Und mir geht es auch jetzt noch so, dass immer, wenn ich über eine Grenze in Europa fahre, die verweist ist, dass ich Gänsehaut kriege und mich darüber freue, dass wir es geschafft haben, diese Grenze zu überwinden. Aber ja, genauso wie Alex gibt es von mir auch andere Erlebnisse, die mir sozusagen die Grenzen aufgezeigt haben, die ich gerne ändern würde. Meine Frau und ich haben zum Beispiel überlegt, wo wir hinziehen können. Und haben uns dann so informiert, als wir für die Familie quasi den Garten irgendwie organisieren wollten. Und wir sind beide, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so die super Stadtmenschen und wären gerne vielleicht auch noch ein bisschen ländlicher irgendwo hingezogen. Und wir mussten dann halt feststellen, dass unsere Bedürfnisse bezüglich ÖPNV und Internet, weil wir ja auch beide aus dem Homeoffice mal arbeiten und so, schlicht und ergreifend auf dem Land nicht zu realisieren sind und sind dann in eine Kleinstadt gezogen. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil wir haben auch die Problematik, dass ja in der Stadt die Mieten immer teurer werden, weil die Nachfrage so hoch ist. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, da wohnen vielleicht auch ein paar Leute, die auch ganz gerne auf dem Land wohnen würden, wenn es denn dort eine anständige Anbindung ans ÖPNV-Netz gäbe und wenn man auch vielleicht aus dem Homeoffice da arbeiten könnte. Und ja, da verpassen wir irgendwie eine Chance und hängen ganz schön viele Leute ab.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Digitalisierungsgrenzen gibt, wenn man jetzt zwischen Land und Stadt unterscheidet. War das auch für dich ein Grund, dann jetzt nicht auf dem Land zu leben?
Ja, das war, also die Internetgeschwindigkeit war quasi einer der zwei Gründe, die uns in die Kleinstadt geführt haben. Und ja, ich sag mal, das ist halt für mich ist es so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir das nicht hinkriegen im Moment, dass wir halt überall eine vernünftige Anbindung ans Internet haben. Und ich finde es auch irgendwie total verrückt, dass jetzt die Regierung dann sagt, hier Kinder mal ins Homeschooling und Eltern ins Homeoffice. Und aber Netz haben wir leider keins, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen verrückt.
Was bedeutet Volt für euch beide?
Ich glaube, was Volt als Bewegung auszeichnet, ist, dass man bei uns einfach direkt mitmachen kann. Wir haben verschiedene Arten der Beteiligung. Man kann sich als Freiwilliger einfach bei verschiedenen Aktionen beteiligen oder in dem Team langfristig mitarbeiten, indem man bestimmte Rollen übernimmt oder an bestimmten Projekten arbeitet. Und man kann natürlich auch bei uns, wir sind eine Partei, Parteimitglied werden. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann einfach unter volt.team/join anmelden.
Für mich persönlich war es so, ich habe halt, nenne es mal ein disruptives Erlebnis in meinem Leben gehabt, bei der Geburt meines zweiten Sohnes. Und das hat einen sehr langen Denkprozess ausgelöst, der halt darin gemündet ist, dass ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen mehr mich Richtung Gemeinwohl und weniger Richtung Arbeit in meiner Zeit beschäftigen. Und da habe ich mich umgeschaut, was ich machen möchte, und war ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Dann hat aber glücklicherweise der YouTube-Algorithmus ein Video von Damian Böselager, unserem EU-Parlamentarier, in meine Playlist gespielt. Damals war er noch Kandidat, und das hat sich sehr cool angehört. Und dann war ich einen Tag später in Mainz an Wahlkampfstand, und ich glaube, eine Woche später war ich dann ganz tief drin.
Dankeschön für das Gespräch. Auf jeden Fall würde ich Volt wählen, wenn ich in Rheinland-Pfalz denn wäre. Aber weil der YouTube-Algorithmus ja nicht immer so freundlich ist und nicht alle immer von uns mitbekommen, wollen wir hier an dieser Stelle auch ein bisschen nachhelfen. Wenn ihr mehr über Volt und unser Wahlprogramm erfahren wollt, gibt es auf unserer Website ganz viele Informationen. Bei Volt Rheinland-Pfalz könnt ihr euch da reinklicken. Sonst auch auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram, YouTube, ihr kennt das. Da gibt's auch ganz viele Infos. Wir freuen uns über Nachrichten, wir freuen uns über euer Interesse, und schaut einfach mal vorbei.